Herzlich willkommen bei Pushing Limits, Triathlon Chat mit Nick und Nils, Episode 7. Nick, der Podcast hat irgendwie eine Richtung genommen, die wir so vorher nicht besprochen hatten, oder?
Nee, das ist aber sehr, sehr spannend. Wir sind über die oder deine Triathlon B-Trainer-Lizenz zu sehr, sehr vielen Coaching-Themen und dann noch zum unfassbaren Marathon von der Tabea, eine Athletin von dir, 2 Stunden 33, 52 in Valencia gekommen. Und am Ende gab es erst den Folgentitel für diese Folge. Der Spaß muss da sein. Und warum der da sein muss, das könnt ihr jetzt hier im Folgenden euch in einer Stunde 7 zu Gemüte führen.
Ihr müsst durchhören. Am Ende erst löst sich auf, was es mit dem Spaß auf sich hat.
Am Ende kackt die Ente. Oder so heißt es, ne?
Am Arsch ist die Ente fett, genau.
Ja, so. Und dann, bevor wir jetzt direkt mit dem Podcast starten, kommt, wie immer ihr kennt's, die Werbung.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du's? Montag sind die Dinger drin. 25.05. sind für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könntest du mal auschecken. Und es gibt passend dazu auch noch mal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor. Und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und das ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heatgame.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt, ist es ein Gamechanger für Hitzerennen definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10.
10% Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen, denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitzevorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Zack, bumm, sind wir schon wieder im Podcast drin hier. Nummer 7. Hast du richtig im Intro gesagt, Nils, ne? Also, Jetzt habe ich schon beschlossen, dass du das Intro heute machst. Das nehmen wir ja immer erst nachher auf. um direkt schon das Intro-Ding abzugeben, da kannst du dir schon mal Gedanken machen und mitschreiben, über was wir heute so alles sprechen. Nils, ich habe ganz am Anfang des Podcasts, weil ich das 10 Minuten, bevor wir angefangen haben, hier zu quatschen, habe ich das gelesen. Und da wollte ich das dir und allen anderen Leuten so ein bisschen als wie so eine Service-News mitteilen. Und zwar habe ich gesehen, dass World Triathlon hat jetzt diese Superschuhs gebannt. Also ähnlich wie in der Leichtathletik, nur noch 400 mm Stack-Height und keine Prototypen sind mehr erlaubt. Und keine Prototypen heißt, das fand ich noch ein spannendes Detail, dass die Schuhe mindestens 4 Monate vor dem Rennen öffentlich im Handel zu kaufen sind.
Also sprich die Leichtathletik-Regeln, die aber nicht 400 Millimeter, das wären 40 Zentimeter.
Ja.
Das wär,
gut, dass du aufpasst.
Endlich bin ich mal über 2 Meter. Halleluja, ich hab's geschafft. Ich ziehe einfach die 400 Millimeter Nikes an und bin über 2 Meter groß.
Beim nächsten Run um die Alster ist nie zu groß wie Nick. Wie hast du das gemacht? Das ist
Wahnsinn. Boah,
das, da habe ich direkt ein Bild im Kopf hier von, ich weiß nicht, welcher Werner-Film das war, mit Herr Dingens da, dieser Typ von der Tanke, der diese Aufpumpschuhe hat.
Oh, ich habe die gar nicht gesehen, muss ich sagen.
Was? Alter, oh, ich dachte, jetzt könnte ich hier nochmal so eine Abbiegung nehmen. Ja, es gibt auf jeden Fall in einem der Werner-Filme, ich weiß nicht, ob es Beinhardt ist oder hier ist, an der Tankstelle, so ein Tankstellenbesitzer, der ist auch so groß wie du. Und der löst das, der hat so eine kleine Handpumpe und der hat so aufblasbare Schuhe, die er hochpumpen kann.
Und ratzfatz bist du bei 400 Millimeter.
Ratzfatz bist du bei 400 Millimeter Stackheit. Ja. Nein, es sind also natürlich 40 Millimeter und eine Carbonplatte. So, jetzt habe ich die Information korrekt und zusammen, vollkommen.
Ja, absolut. Aber das ist ganz interessant, dass du das sagst. Weil ich war ja am Wochenende bei der DTU-B-Lizenz-Fortbildung und habe mich dann mit Mario, Gruß an dieser Stelle, Schmidt-Wendling, darüber unterhalten, ob Patrick in Israel auch den Adidas-Schuh gelaufen ist, der ja auch nächstes Jahr dann illegal gewesen wäre, der halt auch eine höhere Stackheit hat, weil es gibt doch von Adidas den einen Schuh. Ja,
den Prime der hat auch über 40 Millimeter.
Und ich glaube, den ist er gelaufen.
Ja, also wir müssen nochmal gucken, ich kann ja mal schauen, ob er Bilder hat. Ich weiß auf jeden Fall, nachdem Gustav in Hawaii Kona. Den Schuh gelaufen Kona. Ist, hat er einen Post gemacht und gesagt, Adidas Prime X is back oder back in the game oder sowas. Also ich glaube, er ist den vorher auch nicht gelaufen, weil es war sicher jeder unsicher, gilt diese Regel auch im Triathlon oder nicht. Und ich glaube, jeder Athlet ist eigentlich davon ausgegangen, außer Gustav, der hat wahrscheinlich als einziger die Regeln gelesen und geguckt und gesehen.
Ich glaube nicht, dass er sie gelesen hat. Ich wette, die Schweizer Präzisionsmaschinen von On, die haben sich ja, das genau angeguckt.
Das kann natürlich auch sein, dass die das waren.
Nein, die waren doch auch im Austausch, das stand doch auch. Nee, aber Mario ist ja sehr gut mit Björn Gesmann befreundet. Und Mario meinte, dass Patrick die gelaufen ist.
Ja, dann also, wissen wir, ja Information aus erster Hand. Also
genau, aus zweiter Hand zumindest, genau. 1b. Aber ist natürlich ganz 1B. Interessant, weil
ja, er ist sie weil gelaufen.
Natürlich,
ich guck gerade hier
ja,
Foto.
Siehst du, dann dürfte er sie also nächstes Jahr auch nicht mehr laufen.
Also gibt's keine 2:30 Marathons mehr, meinst du?
Ich traue sowohl Gustav zu, auch mit einem 40 Millimeter Schuh, als auch Patrick mit einem 40 Millimeter Schuh, die Zeiten schon irgendwie in den nächsten 2-3 Jahren zu wiederholen. Also das glaube ich schon. Aber ist halt schon irgendwie abgefahren, wo man jetzt wirklich sagen kann.
2:30 im Ironman, Alter.
Ja, aber das liegt ja nicht an diesen Zentimeter zusätzlich. Also, aber
nein,
es wäre halt mega interessant zu sehen.
Ich meine, früher war Timo Bracht mit 2:40 Läufen das Nonplusultra und auch Frodo, der immer in diese Range 2:40, 2:45 gerannt ist. Und jetzt siehst du 2:35 ist the new normal und wenn mal einer einen raushaut, dann geht's Richtung 2:30. Also.
Ja, Wahnsinn.
Ja
ist schon
einfach
wirklich
spannend.
Mega interessant. Aber halt auch, ja, wie du gesagt hast, wird halt auch reguliert. Also finde ich irgendwie auch, ja, finde ich es gut, finde ich es nicht gut. Also Triathlon war ja immer so ein bisschen diese Bastion der Vorreiter, was so technische Entwicklung anbelangt. Und die Rebellen, genau. Damals Dave Scott mit dem allerersten Scott-Aero-Aufsatz, der dann interessanterweise, der auch 1989, da war ich nämlich live dabei. Jetzt kann ich mal wieder aus dem Nähkästchen rausholen.
Du bist so
Wer
alt.
War der erste... Ja, komm, Nick, wer war der erste Radsportler, der den Scott-Aufsatz beim Zeitfahren genutzt hat? Ich kann jetzt noch einen Hinweis geben und damit dann
war
phänomenal
Greg
die Tour de Greg LeMond, 1989.
Ah, oh, yes.
Yes, sir. Tragische Geschichte. Das war, glaube ich, sogar das einzige Mal in der Geschichte der Tour de France, dass die letzte Etappe in Paris ein Einzelzeitfahren war. Und Laurent Fignon, ein ja polarisierender Franzose, nennen wir es mal so, der wurde immer der Intellektuelle
Stimmt.
genannt. Ja. Laurent Fignon war mit 50 Sekunden Vorsprung im Gesamtklassement vorne in Gelb. Greg LeMond war Zweiter. Und das Zeitfahren war extrem kurz. Es waren, glaube ich, nur 23 oder 24 Kilometer lang. Sprich, Greg LeMond musste Laurent Fignon 2 Sekunden pro Kilometer abnehmen, wo jeder gesagt hat, das kann nicht funktionieren, weil Laurent Fignon war auch ein starker Zeitfahrer. Und dann hat aber Greg LeMond wirklich das Wunder geschafft, ist 58 Sekunden schneller gefahren, hat dann mit 8 Sekunden Vorsprung nach 3 Wochen Tour de France die Tour de France gewonnen, also unfassbar. Und das war ein cooles Geburtstagsgeschenk oder nee, Konfirmationsgeschenk von meinem Bruder. Der hat mir zur Konfirmation geschenkt, dass den Zugtrip von Hamburg nach Paris, er war mit einem Buddy, der ist 4 Jahre älter als ich, er war mit einem Buddy unterwegs in Südeuropa mit dem Bus, hat halt so, heutzutage ist es wieder Vogue, durch die Gegend zu fahren mit einem Bulli durch Südeuropa. Mein Bruder hat das mit so einer Klapperkiste 1989 gemacht und irgendwie ganz abgefahren, hat mir halt dieses Zugticket geschenkt. Da gab es kein Handy, da gab es irgendwie nix. Und ich bin als 14-Jähriger in Hamburg in den Zug gestiegen und war mit Ulle verabredet, habe auch 6 Geil. Wochen lang die ganzen Sommerferien nicht mit ihm geredet. Es war halt klar, er holt mich irgendwie am, wie heißt es, ich glaube Charles de Gaulle, oder das ist wahrscheinlich ja, der Flughafen, aber ich weiß es. Ja. Genau, holt mich auf jeden Fall am Mainstation in Paris, holt er mich um 12.10 Uhr an Gleis 12A, steht er da, holt mich ab. 6 Wochen lang nicht gesprochen, ich habe mich darauf verlassen, dass mein Bruder mich abholt. Und ja, er stand dann da und wir haben am nächsten Tag die letzte Etappe der Tour de France geguckt und ich war absoluter Greg LeMond-Fan. Ja. War, ich werde das niemals vergessen, obwohl es jetzt halt echt schon ein bisschen her ist. Am Anfang waren die ganzen Polizisten noch damit beschäftigt, die Zuschauer von den, wir haben uns auf eine Bushaltestelle gesetzt, also wir saßen wirklich direkt an den Champs-Élysées, die sind einen Meter unter uns durchgefahren und am Anfang haben die Flicks heißen die, glaube ich, in Frankreich, die Polizisten, immer noch die Leute runtergeholt und nachher waren die halt selber so gebannt und wollten selber natürlich bei dem Finale Laurent Fignon gegen Greg LeMond zugucken, dass sie sich gar nicht mehr darum geschert haben, wer da jetzt auf der Bushaltestelle saß und ratzfatz Herrlich, saßen ey. Wir auf der Bushaltestelle. Boah,
das ist geil, das ist wirklich geil.
Und dann hat Greg LeMond es halt echt geschafft, Wahnsinn, und hat Laurent Fignon geschlagen. Für mich war das unvorstellbar. Wir sind dann irgendwann mit den Menschenmassen da lang gegangen und dann habe ich so eine Gruppe von Journalisten irgendwie sitzen sehen und habe mich dann da so durchgeschlagen. Und dann war das Laurent Fignon, der halt bitterlich geweint hat. Ich meine, klar, als Franzose kurz vor dem Tour de France-Sieg und dann wirst du vom US-Amerikaner abgeholt. Und Greg LeMond, der hat halt, ja, wie gesagt, als erster Radsportler diesen Aufsatz benutzt, der dann natürlich beim Zeitfahren alles revolutioniert hat. Jetzt ist es ja ein bisschen anders. Jetzt haben ja die Leichtathleten, um die Brücke zu schließen, dieses Deckheit irgendwie vorher schon gehabt und dann wurde halt vom Leichtathletikverband gesagt, nee, wir müssen da irgendwie einen Riegel vorschieben. Bei den Triathleten war es halt noch nicht gebannt. Jetzt im nächsten Jahr ist es also gebannt.
Was eine schöne Geschichte. Also aber ja, klar, wer weiß, was so ein TT-Aufsatz bringt gegenüber normalem Rennrad, dann ist es wiederum nicht verwunderlich, dass er da so viel schneller war. Aber wie geil, dass du dann als, wie es früher lief, ne, so als 14-Jähriger in den Zug gesetzt, du hattest ein Ticket, da wusstest du, dein Bruder wusste nach 6 Wochen, ja, hier irgendwann, dann kommt er an, da muss ich am Bahnhof sein in Paris und den kleinen Nils abholen. Und dann sitzt du da am Champs-Élysées auf irgendeiner Bushaltestelle, wirst runtergescheucht. Aber irgendwann merken selbst die Polizisten, was hier gerade abgeht und was da passiert vor den eigenen Augen, dass keiner mehr darauf achtet, was links und rechts passiert, sondern alle gebannt zuschauen, ob der Franzose gelb behält oder dann jetzt verliert, wie in dem Fall. Das ist schon geil, dabei gewesen zu sein, oder? Das ist ja schon eine riesige Sportgeschichte einfach, so, wo du live dabei warst und auch so, das ist ja das, was man seltenst irgendwie hat. Das so mitzuverfolgen oder im Nachgang zu sehen, oder das gibt's ja viel, aber dass man dieses Gefühl, dass man merkt ja manchmal diese Spannung oder man merkt ja, ey, das ist irgendwas Besonderes passiert hier gerade, wenn du siehst, dass selbst die Polizisten dich erst wegscheuchen und nachher nicht mehr, weil jeder da gebannt dann das Rennen verfolgt und nichts anderes mehr. Da merkst du ja währenddessen schon, ey, irgendwas ist hier jetzt, irgendwas Großes passiert hier jetzt. Und das dann als 14-Jähriger Knips, hast du das so mitgekriegt oder so schon? Bevor wir jetzt wieder zurückgehen, weil das interessiert mich jetzt nochmal.
Nee, schon. Also das Interessante ist, dass auch tatsächlich damals ja meine Begeisterung für den Ausdauersport gestartet ist. Also so als 14-Jähriger habe ich mir halt ein Rennrad gekauft. Ich war dann, muss ich kurz hochrechnen, ich war dann doch schon 15, die Tour de France 15. war. Nee, weil ich... Naja, ich habe halt mit 14 habe ich mir halt das Rennrad geholt und dann damals habe ich ja Handball gespielt und habe dann halt immer mehr irgendwie gemerkt, wie mir dieser Ausdauersport Spaß macht. Und interessanterweise Greg LeMond, das war die allererste trainingswissenschaftliche Literatur, die ich mir damals geholt habe, das große Radsportbuch von Greg LeMond. Und immer noch, wie viele Jahre ist es jetzt später? 89, 90?
Steht im Schrank.
Rechnen, 33, nee, die Formel, ich gucke sogar, gucke ich drauf. Nee, das ist dann, glaube ich, doch in den Keller verbannt worden. Aber die Formel für die Sitzhöhe, die benutze ich immer noch. Und zwar Beininnenlänge ausmessen mal 0,883. Das ist immer noch das, was ich den Athleten mitgebe, wenn sie unsicher sind. Und das kommt wirklich aus diesem Buch von Greg LeMond. Und geil. Der auch damals schon ganz coole Trainingspläne hatte. Der hatte dann halt wirklich so Weekly Plans, wo du halt genau gucken konntest, was fährst du am Montag, Dienstag bis Sonntag, welche Intervalle fährst du, wie fährst du die Long Rides. Und das ist halt einfach schon, ja, wie gesagt, 89. Und deswegen war ich halt auch Hardcore Greg LeMond Fan. Und das war halt unglaublich. Und ich muss auch echt sagen, so im Nachhinein, klar, haben wir auch schon mal drüber geredet, 97, der Sieg von Thomas auf Hawaii, da war ich ja auch live dabei, das war halt auch mega irgendwie, das war schon krass. Aber das Ding mit Greg LeMond, das war nochmal beeindruckender, weil das einfach so, ja, ich meine, Tour de France, Finale, damals schon, die ganze Stadt war halt voll. Ich war auch das allererste Mal in Paris, das war natürlich auch total beeindruckend, diese riesengroße Stadt. Und dann halt einfach diese Elektrizität in der Luft. Also das ist ja etwas, was, glaube ich, einfach nur der Sport schaffen kann. Dieses Brennen. Ich meine, das kennt jeder von uns, der Sportfan ist. Sämtliche Tennisfinals, die wir gesehen haben, oder Davis Cup Spiele. Aber dann halt wirklich auch live dabei zu sein, das war Wahnsinn. Und das war mir bewusst und ist auch im Nachhinein, auch jetzt noch, weiß ich genau, wie ich mich gefühlt habe. Also ich habe immer noch dieses Bild vor Augen, wie Greg LeMond, der ist dann ja als Vorletzter gestartet. Beim Zeitfahren ist es ja immer so, dass der Gesamtführende als Letzter startet, der Zweitplatzierte als Vorletzter. Und dann ist Greg LeMond die Champs-Élysées halt Richtung Torbogen runtergefahren. Die sind dann noch eine 180-Grad-Wende am Lac de Triomphe haben sie gemacht. Das ist letztendlich von der Streckenführung her wie jetzt ja auch immer dieses Finale. Und Greg LeMond ist halt runtergeballert. Es sah auch unglaublich schnell aus. Also der ist, glaube ich, könnte man nochmal nachgucken, der ist, glaube ich, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 54 km/h gefahren. Also es war auch jahrelang eins der schnellsten Zeitfahren überhaupt, was bei der Tour gefahren wurde, obwohl sich natürlich materialtechnisch unheimlich viel getan hat. Und er ist dann da die Champs-Élysées runtergeknallt in dieser Aero-Position. Das war halt echt der Wahnsinn. Und Laurent Fignon ist gerade hochgefahren, weil der ja anderthalb oder zwei Minuten später gestartet ist. Und gefühlt, ich weiß nicht, ob das wieder so diese Vermischung ist von Wunschvorstellungen, wie du es gerne hättest, oder ob es wirklich so war. Auf jeden Fall in meinem Kopf ist es so, dass genau auf Höhe unserer Bushaltestelle Greg LeMond unter mir durchgeknallt ist und auf der anderen Seite war Laurent Fignon und hat rüber geguckt, weil auch genau in dem Moment das gelbe Trikot den Besitzer gewechselt hat quasi. Also das war wirklich Drama pur und ich weiß es noch ganz genau. Also ich weiß dieses Bild, wie ich mit meinem Bruder und seinem Kumpel da die Straße runter bin, alles voll und mein Bruder noch so meint, oh Nick, hier pass auf, nicht, dass wir uns verlieren. Und dann halt diese Traube von Journalisten da war und in der Mitte saß halt Laurent Fignon, bitterlich geweint. Also das ist schon, ja, das ist, ich glaube, es gibt nur ein, zwei Sportereignisse. Der Sieg von Hell on Wheels gehört wahrscheinlich dazu, auf Hawaii, aber das ist schon immer noch krass, dabei gewesen zu sein. Absolut.
Ich plädiere, wenn ich das so höre, wieder zu einer Regeländerung bei der Tour de France, dass da nicht so ein langweiliger Sprint am Ende ist, wo sie Shampoos auf der Etappe trinken, die keiner mehr guckt, oder nur noch die letzten 10 Minuten für die Zielankunft, sondern dass da am letzten Tag wieder ein Zeitfahren ist. Dann entstehen da im Gesamtklassement nochmal richtige Dramen. Also spannender geht's ja gar nicht.
Ja, aber vorletzte Etappe ist es ja eigentlich immer, das ist ja, ja auch, ich weiß nicht, ob du nee, dieses Jahr, ich hab dieses Jahr das aber erste Mal echt.
Ist schon was anderes. Ich glaube, das Zeitfahren ist immer irgendwo, wenn du, also keine Ahnung, ich weiß es nicht, ne, ich habe das nie mitbekommen, aber ich stelle mir vor, du weißt, dass die letzte Etappe in Paris, die Straßen sind ja viel voller als bei jedem anderen Zeitfahren dann noch und da geht's dann um die Wurst nochmal. Ich glaube, das ist schon noch anders.
Ja, aber ich finde die ganze Klassementfahrer, die haben ja eh schon alles. Und so die Sprinter, ich glaube, da würden die Sprinter auch alle aussteigen. Die Sprinter würden ja alle, wenn es nicht die Tour d'Honneur geben würde, letzte Etappe, dann würden die halt sich die letzte Woche wahrscheinlich schenken über die ganzen Pässe und so. Und ich muss auch sagen, ich habe dieses Jahr erstmalig wieder richtig die Tour verfolgt, wo man das wieder sieht. Der Sport lebt einfach von den Duellen. Und ich fand das so cool, wie der Jonas Vingegaard da Pogacar angegriffen hat. Also es war ja wirklich mal wieder eine richtig, richtig spannende Tour. Ja. Und da hab dann auch das Zeitfahren gesehen und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ob du es verfolgt hast, wie Vingegaard dann auch noch echt im Zeitfahren voll ans Limit gegangen ist und auf der Abfahrt kurz vorm Ziel, der sogar noch mal fast gestürzt wäre. Der ist dann ja irgendwie die eine Kurve zu schnell angefahren, wo alle auch gesagt haben, Alter, wieso fährt der überhaupt noch so aggressiv und so risikobereit? Und der war ja wirklich 2 Zentimeter vom Abgrund entfernt oder von der Seitenplanke und hätte stürzen können. Und das war auch so ein Moment, wo jeder so denkt, ah, 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 und dann kriegt er halt noch so die Kurve.
Safe.
Das war schon krass. Also das war schon, ja, die Faszination und Emotion, die der Sport so schafft.
Ah, schön. Das war doch wieder ein schöner Ausflug. Zurück zu deiner zurück zu deiner B-Lizenz, wo wir eben stehen geblieben sind. Warum machst du überhaupt eine B-Lizenz? Frage ich mich gerade. Du bist ja, also was ich weiß aus meinen Informationen ist, dass du gerade keine Athletenanfragen annehmen kannst, weil du voll bist. Warum machst du eine B-Lizenz?
Ich muss aufpassen, weil es könnte ja sein, dass
die, oder hätten wir das erst sagen sollen, wenn du bestehst.
So, genau.
Du musst ja noch die Prüfung bestehen.
Ich muss noch die Prüfung bestehen, also ich muss eine Klausur schreiben, ich muss eine Prüfungsarbeit machen und wir müssen sogar noch eine Gruppenarbeit machen. Also wir haben noch drei Prüfungspunkte.
Hey, wie in der Uni.
Und wie an der Uni, genau. Und deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, was ich jetzt über den Lehrgang sage. Weil wenn ich jetzt natürlich sage, oh, ich habe da gar nichts mitgenommen, was aber so auch nicht stimmt, dann habe ich natürlich keine guten Karten bei Heike, Dennis und Mario, die Prüfung abnehmen. Wobei Mario war, glaube ich, nur Vortragender. Er hat das aber sehr cool gemacht. Also alle drei haben das sehr cool gemacht. Die Fortbildung war halt so ein bisschen von der Struktur her, die wurde halt wirklich durcheinander geworfen, der Timetable wurde durcheinander geworfen und es war nicht so die beste Struktur. Das hätte ich vom Verband anders erwartet, sagen wir es mal so. Und mir war vorher auch schon klar, dass ich jetzt vermutlich wahnsinnig viel nicht dazu lernen werde. Aber man nimmt ja immer was mit. Also du kommst ja irgendwie von jeder Fortbildung und entweder sind es die Kaffeegespräche oder du hakst nochmal nach. Und es waren halt auch coole Referenten da. Also Sebastian Weber hat was über Leistungsphysiologie gesagt. Das war wirklich sehr interessant auch und habe dann auch mit ihm eine ganz gute Diskussion gehabt. Und es ging natürlich dann auch um Laktatmessungen und warum ist es jetzt so angesagt und wie macht man das am besten und wo achtet man darauf. Dann war es cool, irgendwie Mario mal wieder zu sehen. Also da freue ich mich immer total, weil er einfach ein witziger Typ ist, weil er viel Know-how hat und weil das einfach auch immer ein super, super Austausch ist. Lubosch war da, Lubosch Bilek. Das war auch mega spannend. Der hat referiert darüber sehr viel, wie er Sebi 14 zum Hawaii-Sieg gebracht hat. Oder wie sie sich beide gegenseitig eigentlich zum Hawaii-Sieg gebracht haben. Denn das war schon irgendwie auch interessant, da die Parallele zu den Norwegern zu erkennen. Weil Lubosch immer die Jahre, die Sebi auf Hawaii sehr, sehr erfolgreich war, schon, ich glaube, 6 Wochen vorher mit Sebi rübergegangen ist nach Hawaii. Also sprich genau dieses Modell, was ja auch die Norweger haben, was wir ja auch schon diskutiert hatten. Der Trainer ist direkt dabei. Der Trainer sieht, wie es dem Athleten geht. Auch Vorbereitung vor Ort. Also das war halt auch cool zu hören, wie Lubosch das mit Sebi zusammen gemacht hat. Und was ich halt mega interessant war, dass Lubosch halt auch erzählt hat, dass er zu Sebi so ein Vertrauen hatte in das Kennen seines Körpers, dass er genauso viel auf Sebi gehört hat, wie Sebi auf Lubosch. Also wenn Sebi gesagt hat, dass er zu müde ist und dass er gesagt hat, Lubosch, ich bin platt, ich brauche irgendwie 1-2 Tage Ruhe, dann hat Lubosch Sebi 100% vertraut.
Geil.
Und das ist so eine Erfahrung, die ich jetzt auch schon gemacht habe und die ja auch ein Dan Lorang irgendwie in jeder Fortbildung betont, dass er Minimum so viel von Frodo gelernt hat, wie Frodo von ihm. Weil du natürlich, wenn du mit Champs zusammenarbeitest, die sind ja nicht ohne Grund da, wo sie sind. Der Trainer ist nur ein ganz, ganz kleiner Anteil. Den Hauptanteil hat immer der Athlet. Und wenn halt ein Athlet merkt, dass es zu viel ist, dann ist es halt als Trainer manchmal ratsam, dem auch zuzuhören. Und das war eigentlich so das, was mega interessant war, herauszufinden, Lubosch, wann hattest du das Gefühl, jetzt ist Sebi wirklich zu müde oder jetzt muss er das durchziehen? Weil das ist halt etwas, was du ja nicht messen kannst, was du auch schlecht berechnen kannst oder sonst irgendetwas.
Und was jeder halt Trainer irgendwie auch also bei jedem Athleten, jeden Tag eigentlich so, ist ja das die Hauptfrage, ne? Also
genau.
Wie geht's dem Athleten? Wie fit, wie müde ist er noch? Kann ich mehr? Muss ich weniger? Ist das jetzt irgendwie der Ritt auf der Rasierklinge oder geht noch mehr? Oder ist es schon drüber? Das ist ja eigentlich so genau dieses Ding. Und da finde ich das ganz, ganz spannend, gerade wo du sagst, ja, was, also wenn man in so eine Fortbildung geht und so, was nimmt man denn immer mit? Und es ist ja auch oftmals genau das, was du gesagt hast, dann entweder die Kaffeegespräche oder das Drumherum, also gar nicht so, dass du jetzt sagst, also wenn dir jetzt was irgendwer referiert, was im Lehrbuch steht, natürlich kennst du das dann schon, aber wenn du natürlich genau diese Themen hast, wie dann Fallbeispiele, die besprochen wurden oder wie andere was gehandelt haben und Erfahrungsberichte, Austausch, wie eben das Wissen, was in Lehrbüchern steht, dann auch angewandt und umgesetzt wird und wo es seine Grenzen hat und wo es passt, dann ist es ja was, wo du unfassbar viel lernst, was man dann wieder reflektieren kann und in die eigene Arbeit mit reinpacken kann. Und dann ist ja auch egal, ob es irgendwie eine A, B, C-Lizenz oder was auch immer ist, aber es bringt dich persönlich als Coach ja immer weiter, mit anderen Gleichgesinnten da dann zusammenzusitzen.
Absolut, genau. Und das ist es ja letztendlich auch. Also, dass du halt diesen Austausch gehst und auch vor Ort und dann auch über irgendwelche Punkte, auf die du alleine gar nicht kommen würdest. Also, wenn ich mich jetzt irgendwie, Mario hat zum Beispiel in der Pause ein bisschen über Heat Prep erzählt und über zu seine Zusammenarbeit mit Core, der Schweizer Company, die ja diese Körperkerntemperatur misst. Und da habe ich dann auch gesagt, oh Mario, da müssen wir uns unbedingt mal zusammen telefonieren, weil er da halt einfach schon sehr weit in der Materie drinsteckt und das für mich irgendwie ein ganz interessanter Punkt war. Und dann verabredest du dich und willst halt explizit zu dem Thema sprechen. Aber auf so einer Fortbildung, dann sagt, wie gesagt, Lubosch mit dieser Zusammenarbeit und dann kriegst du ja wieder so einen Punkt im Kopf, den du vorher gar nicht drin hattest und den reflektierst du dann ja anders oder sprichst den auch anders. Und dadurch war das total wertvoll. Also es hat mega Spaß gemacht und das war wirklich krass interessant, auch das von Lubosch zu hören und gerade auch so dieser Kontrast. Vorher Sebastian Weber, der natürlich sehr viel über Stoffwechsel erzählt hat, Phosphatstoffwechsel, was funktioniert und bla bla bla, wo kommt die Energie her? Also es war sehr, sehr wissenschaftlich. Und dann danach ein Lubosch, der natürlich auch wissenschaftlich arbeitet. Das ist ja das, was immer alle, oh Lubosch, der Oldschool-Coach, der aber zig Weltmeister, Ironman-Champs und Top-10-Platzierungen auf Hawaii hervorgebracht hat und immer noch hervorbringt. Das darf man nicht vergessen. Und der natürlich auch genau guckt, was passiert. Also das ist ja jetzt nicht so, dass er da irgendwie in die Glaskugel guckt und keine Ahnung hat, was VO2 Max ist und Fatmax ist, der aber halt super interessant dann gesagt hat, dass die meisten Trainer heute nur noch auf die Physiologie gucken, also was passiert und müssen wir den Fatmax-Bereich ganz genau treffen und wie viele Anteile hat VO2 Max, fahre ich VO2 Max mit 90% oder mit 95%, weil dann die Bildungsrate zu hoch geht, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist so dieses Physiologische, wo alle Trainer jetzt gucken und wir müssen das kopieren, weil ja die Norweger so gut sind. Und was sie halt vergessen ist, wie viel aber in der Birne abläuft. Also wie viel wird auch die Birne trainiert? Und natürlich auch, wie viel ist auch Gewohnheit? Also wo wirst du denn gut? In den Bewegungsabläufen, was ja auch die Norweger sagen. Du wirst darin gut, was du trainierst. Und wenn ich immer nur polarisiert trainiere und ich laufe ganz, ganz langsam oder laufe halt ganz, ganz schnell, dann wird der Bereich, der nachher im Rennen relevant ist, der wird von der Gewohnheit her, von der Motorik her, von den Bewegungsabläufen her, wird der ja nicht trainiert. Weil ich mich in diesem Bereich gar nicht... Im Ironman
dann, weil bei der Kurzdistanz oder so ist es dann ja das Schnelle. Ist
ja das Richtige. Das war jetzt ja auch, also die DTU hat zwei verschiedene Modelle quasi, die haben einmal B-Lizenz, was irgendwie auch ganz cool ist, Leistungssport, das ist dann Kurzdistanz und B-Lizenz Langdistanz. Also Langdistanz hat mit Leistungssport nichts zu tun, laut Definition.
Nein, aber das, ich glaube, das ist nur der Name.
Das ist nur der Name, genau. Deswegen, also du kannst dich halt darauf fokussieren, was du machen möchtest, was ich auch total cool finde, was natürlich auch Sinn macht. Du kannst halt sagen, okay, entweder du bist jemand, der sich fokussiert auf die Kurzdistanz, Verbandstrainer oder halt auch, keine Ahnung, wenn du jetzt primär Kurzdistanzler als freier Coach betreuen willst, dann machst du halt die Lizenz Leistungssport. Wenn du dich aber auf die längeren Strecken konzentrierst, dann machst du B-Lizenz Langdistanz. Und das war halt Langdistanz. Nee, ich meinte das jetzt einfach nur als Beispiel, dass du auch natürlich auch bei der Kurzdistanz, ist auch die Frage, trainierst du dann immer all out oder trainierst du die Bereiche, die du nachher wirklich auf den 5 bis 10 Kilometern läufst? So, das ist halt das, was ich meine.
Stimmt.
Und was halt bei Lubosch dann wirklich ganz cool war, dass er dann halt wirklich auch gesagt hat, ich meine, in Kona sind vermutlich 30 Leute auf extrem hohem Niveau am Start. 10 davon gehören dann zu den erweiterten Siegeskandidaten und 5 Leute können es mit Sicherheit gewinnen. Und derjenige, der es nachher gewinnt, ist ja derjenige, der es vom Kopf her am meisten will. Nicht nur an dem Tag X, sondern auch die Wochen, Monate vorher. Und dass du das halt einfach nicht trennen kannst. Und dass halt heutzutage der Blick einfach sehr stark auf das physiologische Training fokussiert ist. Aber diese ganze Psychologie dahinter und diese ganze Bewegungsabläufe, Ökonomie, die wird halt oftmals nur hinten angestellt. So. Und dadurch war das dann halt einfach mega interessant. Und du merkst ja jetzt schon wieder, ich komme ins Schwärmen über eine Fortbildung, wo du gefragt hast, warum mache ich das und habe ich was mitgenommen? Also du siehst, ich habe sehr, sehr viel mitgenommen.
Ja.
Und warum mache ich das? Ich finde einfach, ich finde es cool, dass die DTU das anbietet. Also ich habe erst vor ein paar Jahren eigentlich angefangen, so Fortbildungen zu besuchen. Das waren so privat organisierte oder wirtschaftlich organisierte Fortbildungen, die mich immens vorangebracht haben, gerade auch durch den Austausch dann mit den Trainern, eben wie gesagt diese Kaffeepausen. Und habe aber auch festgestellt, dass auch die DTU da deutlich besser geworden ist. Oder was heißt deutlich besser geworden ist? Einfach spannende Angebote macht. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, letztes Jahr diese gemeinsame Fortbildung mit dem Deutschen Leichtathletikverband, wo halt der Schwerpunkt Laufen war und wo Patrick Sang, der Trainer von Eliud Kipchoge, was erzählt hat. Das war wirklich brutal. Also es hat echt Spaß gemacht, denen zuzuhören, und da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Dan hat da über Training referiert, Ungerman hat was über Höhentraining erzählt. Also das war wirklich eine mega Fortbildung. Also da habe ich richtig viel mitgenommen, auch viele neue Sachen, wo ich wirklich gedacht habe, mega. Und jetzt war das so von dem, was ich gelernt habe während der Fortbildung, da war jetzt nicht viel Neues bei, aber was dazwischen passiert ist und die Denkansätze, da habe ich dann doch wieder viel mitgenommen. Und ich finde einfach, dass du, wenn du in Deutschland als Trainer arbeitest und versuchst, irgendwie auch nach außen einen seriösen Job zu machen, dann solltest du die höchste Güteklasse, sagen wir es jetzt einfach mal, oder das, was der Verband halt anbietet, das solltest du schon irgendwie haben, weil jeder kann sich Triathlon-Trainer nennen und dann kannst du gucken, okay, was für Ausbildung hast du? Und ich habe es ja auch, also ich arbeite ja auch mittlerweile mit zwei Trainern zusammen. Der dritte Trainer ist jetzt in der Ausbildung, weil du hast es gesagt, ich persönlich kann keinen Athleten mehr annehmen und auch die anderen Trainer sind mittlerweile ausgebucht. Wir möchten auch nicht irgendwie 200 Athleten betreuen. Also ich finde so 20 bis 30 Athleten, das ist das, was du maximal, je nachdem wie betreuungsintensiv die Athleten sind, was du meiner Meinung nach maximal betreuen kannst. Irgendwann leidet die Kommunikation darunter. Und ich finde es zum Beispiel total wichtig, dass die Trainer, mit denen ich zusammenarbeite, entweder von der Hochschule kommen oder eine Lizenz haben. So, und der Henrik, der jetzt seit einem Jahr Athleten betreut, der wollte dann eigentlich die C-Lizenz machen, das hat aber halt einfach unheimlich lange gedauert, auch durch Corona, und dann hat er jetzt an der freien Hochschule quasi eine Lizenz gemacht. Das ist auch gut, das finde ich auch, also ich habe mir das auch vorher angeguckt, er hat auch eine super Arbeit geschrieben, hat das mit der 1 bestanden, da nimmt er auch unheimlich viel mit, aber ich finde trotzdem, sollte das höchste Siegel, sollte halt der Verband sein, das sollte die DTU sein. Und ich finde, dass du dann in einem bestimmten Bereich solltest du einfach die A-Lizenz haben oder solltest du versuchen, das Maximalste zu haben. Und klar, das kostet auch ein bisschen Geld. Also die B-Lizenz hat jetzt 1.400 Euro für die Lizenz gekostet. Und dann kommt natürlich noch das Anreise, Übernachtung und so hinzu. Da ist dann natürlich immer die Frage, wenn du jetzt für einen Verein arbeitest, trägt, glaube ich, auch die Hälfte der Verein. Aber wenn du jetzt wirtschaftlich arbeitest, dann musst du natürlich schon sagen, okay, das kostet mich alles irgendwie 2.000 Euro. Dann muss ich schon einen Athleten ein Jahr lang betreuen, um mir das leisten zu können. Ist ja so eine wirtschaftliche Frage, nutze ich das oder nutze ich das nicht? Aber ich finde halt, das ist dann schon irgendwie eine Investition in dich. Deswegen lohnt sich das absolut. Und ich finde, um das abzuschließen, also ich strebe da schon auch an, dann irgendwie in 2-3 Jahren die A-Lizenz zu haben, weil das irgendwie dazugehört. Also ich finde, wenn du Athleten betreust oder auch in Trainingslagern bist und Vorträge hältst, dann solltest du schon die höchste Trainerlizenz haben, die der Verband halt anbietet. So, und
ja, ich finde das super spannend, was du eben auch erzählt hast mit diesem, dass du dann fachlich vielleicht viele Dinge schon weißt, dir selber angelesen hast oder aus anderen Vorträgen oder sonst was weißt, aber am Ende ist ja genau das auch die Schwierigkeit eines Triathlon-Trainers, das auch wirklich in die Praxis zu bringen, ne, und zu gucken, was ist denn jetzt das, was wirklich relevant ist und was nicht relevant ist. Und ist ja cool, dass irgendeine Studie rausgefunden hat, dass du deine VO2 Max verbesserst oder besser im, ich sage immer so gerne, wenn du für eine Leistungsdiagnostik trainierst, ist natürlich viel VO2 Max Training gut, weil das auch ein relativ kurzer Abschnitt ist, aber das sagt nichts über deine Fähigkeit auf 180 Kilometer Langdistanz aus. Und dann ist so dieses super spannende, der Austausch mit wirklich dann Trainern, die es ja geschafft haben, Weltmeister zu hervorzubringen, zu kreieren oder das in der Zusammenarbeit und da zu erfahren, nicht nur, was hast du den trainieren lassen, sondern wie hast du das geschafft, auch in der Kommunikation mit dem Athleten, wie habt ihr euch ausgetauscht, wie viel Einfluss hat der Athlet auf den Trainingsplan mitgehabt und da lernst du, glaube ich, so viel und auch in einer Geschwindigkeit, was du sonst selber über 4, 5, 6, 7, 8 Jahre dir ja selber gar nicht erarbeiten kannst, was einfach so viel wert. Ich meine, wenn Lubosch erzählt, wie er mit Sebi gearbeitet hat und da einfach die Leistung, die beiden hervorgebracht hat und du der dir das komprimiert in einer Stunde erzählt, das ist ja pures Gold, also pures Trainergold. Und absolut. Das ist dann natürlich auch, wenn dann so Leute zusammenkommen auf so einer Fortbildung, dann würde ich sagen, ist es jeden Cent wert. Und nicht nur das, was dann referiert wird, also das nimmst du ja auch noch mit, du bekommst eine Lizenz, was ja dann nach außen für einen Trainer auch super gut ist, aber das, was du für dich persönlich, wenn du solche Leute dann hast, die dann da referieren, mitnehmen kannst und das einordnen kannst, wie mache ich das, reflektieren mit den eigenen Sachen, dann kommt man da schon echt richtig weit nach vorne. Also finde ich, also wo du es erzählt hast, du machst eine B-Lizenz, habe ich gedacht, so, ja, warum? Also habe ich mir wirklich die Frage gestellt, warum macht er das eigentlich? Aber jetzt, wo du es erzählt hast, sage ich, boah, geil, mega. Also lohnt sich ja voll.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Und ich muss auch sagen, also da war ich extrem beeindruckt. Es waren 22 Teilnehmer, was echt hart war, 3 Frauen nur. Also das ist halt schon so, wo du so denkst, boah, irgendwie reden wir immer davon, dass so Gleichberechtigung und irgendwie, es muss mehr weibliche Trainer geben. Und dann siehst du halt einfach, dass da wirklich, ja, ein ganz, ganz geringer Anteil von Frauen in dem Kurs sind, 15% gerade mal. Das ist halt schon irgendwie schade. Ich weiß jetzt nicht, woran es lag, aber das habe ich einfach mal so wahrgenommen. Und was mich aber sehr beeindruckt hat, war tatsächlich auch das Know-how innerhalb der Teilnehmer. Also wo ich halt auch gedacht habe, ja, mal gucken, aber die waren alle so, dass ich gedacht habe, Jesus, die haben alle schon richtig viel Wissen. Also das merkst du dann ja so cool an den Fragen und wo mehr in die Materie gegangen wird. Und ich glaube, dass das auch wirklich viel daran liegt, dass einfach auch die DTU auch schon so ein bisschen in Vorleistung gegangen ist. Also ich glaube, da hat der Dennis auch echt einen guten Job gemacht in den letzten Jahren, dass einfach diese ganze Fortbildungsgeschichte größer geworden ist und dass halt auch dieses Austauschen der Trainer, dass das einfach mittlerweile als ein sehr hohes Gut angesehen wird. Also Mario hatte zum Beispiel einen echt coolen Vortrag gehalten, so über die Philosophie, Coaching, Philosophy. Er persönlich mag es nicht so gerne Philosophie nennen, aber wo es halt auch einfach viel darum geht, wie gehe ich als Trainer an die ganze Sache ran. Und genau was du gesagt hast, ich meine, Mario ist jetzt, glaube ich, schon, da war ich auch echt beeindruckt, ich weiß gar nicht, seit 16, 17 Jahren oder so dabei. Bei mir ist es nächstes Jahr ja 10-jähriges Jubiläum. Und genau was du gesagt hast, wenn ich halt gucke, wie viele Fehler ich gemacht habe in den letzten 10 Jahren oder Fehler sind ja da, gemacht zu werden, wo ich halt gedacht habe, okay, da kannst du dich verbessern. Und genau was Mario dann halt auch gesagt hat, was jetzt die Leute, die jetzt irgendwie seit 1, 2, 3, 4 Jahren als Trainer arbeiten, was die da mitnehmen konnten. Und diesen Erfahrungsschatz, den du halt von Trainern, die einfach wahnsinnig lange schon dabei sind, das halt in dich aufzunehmen, das heißt nicht, dass du den Fehler nicht selber vielleicht einmal machst, aber du bewertest ihn halt ganz anders oder du guckst auch nochmal anders auf die Sache heran. Und das hat schon extrem Spaß gemacht. Und man darf halt zum Beispiel bei Lubosch nicht vergessen, der hat halt wirklich als Landestrainer im Baden-Württemberg-Kader angefangen, was für ihn von der Hochschule, von der Deutschen Sporthochschule, ist er dann rübergegangen nach Baden-Württemberg, um da halt den Kader zu übernehmen. Und was er halt auch erzählt hat, wie das war, mit den Jugendlichen zusammenzuarbeiten, dass er auch so dieses harte Hund, er ist halt noch so alte tschechische Schule, das hat er dann auch ganz bewusst kultiviert, ja. weil er halt auch echt ganz interessant, weil er halt auch gesagt hat, naja, du hast immer deine 1, 2 Lieblinge und das merken Kinder und Jugendliche ganz, ganz schnell, wenn du irgendwelche Leute bevorzugst. Deswegen war halt seine Art, das möchte ich gar nicht, deswegen bin ich zu allen gleich hart. Und da, das war so diese Lubosch. Und das ist dann natürlich geil. Auch, er hat ja immer noch so diesen leichten osteuropäischen Akzent, sage ich einfach mal.
Das ist doppelt hart, ne?
Mega. Und das ist, und dann weißt du halt einfach, es ist ja so ein unglaublich netter Kerl, irgendwie auch so liebevoll, wenn wir uns dann irgendwie über die Kinder unterhalten und wie das jetzt ist mit Kita und bla bla bla. Und dann erzählt er halt, und dann war Sebi im Februar, hatte er richtig gute Beine auf Fuerteventura und ich habe gedacht, nee, das ist zu früh. Und da habe ich gesagt, Sebi, dann ist Sebi einfach in 3 Tagen 750 Kilometer Rad gefahren. Und da war nichts mehr mit Frühform. Weißt du, das ist so. Hast du dann irgendwie, denkst du, ja klar, das hat er auch gemacht. Und eben hat er dir noch erzählt, wie es ist, dass er jetzt auf sein jüngstes Kind aufpassen muss und Papa ist 24/7 und so. Und dann erzählt er dir, und da habe ich Sebi halt an 3 Tagen 750 Kilometer fahren lassen, da war Frühform kaputt. Weißt du so. Und
herrlich, geil.
Das ist halt cool. Also das ist, und das sagt ja einfach ein Typ, der zig Weltmeister hervorgebracht hat und Ironman Champs. Also ja, das ist diese Erfahrung, das ist halt einfach unglaublich viel wert und das hat Spaß gemacht. Und um es abzuschließen, war wirklich gut zu sehen, was für Leute da jetzt die B-Lizenz anstreben. Und ich glaube, das Niveau bei den Trainern, das haben wir aber auch schon oft gesagt, weswegen auch die Leistung sowohl bei den Profis als auch bei den Amateurathleten immer besser wird, liegt einfach auch daran, weil, glaube ich, auch die Trainer immer besser werden. Und das ist irgendwie eine ganz, ganz coole Entwicklung. Und da muss man natürlich dabei bleiben und muss gucken, dass man weitergeht, weil Stillstand ist ja Rückschritt. Nee, aber das ist ja schon so.
Bevor wir jetzt nochmal weitergehen, wir können den Podcast jetzt mal weiterlassen, nochmal Frage stellen, ob dein Mikro noch an ist oder ob da alles läuft. Weil normal läuft alles, weil normal blinkt das hinten immer. So, dann sehe ich immer da so eine, vielleicht ist es auch durchs Kabel verdeckt, einfach nur so eine Lampe, die leuchtet,
Ich habe auch extra alles gelöscht. Nick, ich bin jetzt mittlerweile sehr gut. Erfahrener Host.
Ich wollte
noch
eben kurz auf dem Coaching-Thema bleiben, weil wir das ja jetzt so als das Hauptthema jetzt hier schon zur Episode gemacht haben, sozusagen die B-Lizenz und. Wie war es für dich jetzt? Ich meine, die größten Erfolge hattest du bis jetzt ja im Triathlon mit den ganzen Athleten. Und auf einmal ist da am Wochenende von dir eine Athletin 2:37 oder sowas gerannt?
51,
okay, dann war es knapp drunter. Mit der Tabea Themann in Valencia. Das war ja schon Brett. Das ist auch, glaube ich, schon dann so ein bisschen Läufer bei den Frauen. Deutsche Spitze, erweiterte Spitze, da geht's dann jetzt schon in richtig interessante Bereiche rein. Hast du das kommen sehen oder hattest du, als du die übernommen hast, irgendwie da schon das Gefühl, dass das kann da in die Richtung gehen? Oder ist das jetzt für dich auch so ein Ding gewesen? Hui, geil.
Also bezüglich des Marathons, ich bin auch immer noch ein bisschen geflasht, auch immer noch ein bisschen sprachlos. Aber ich habe ihr am Abend vorher, wir haben am Nachmittag noch telefoniert. War ich im Zug gerade auf dem Rückweg von Frankfurt nach Hamburg und da habe ich mit Tabea telefoniert und da wurde sie so ein bisschen, ja, du kennst das ja auch, dann so am Abend vorm Rennen fühlt sich das dann alles doch nicht mehr so an. Nee, Gott sei Dank nicht, wobei sie jetzt wirklich hinten raus krank geworden ist. Ich glaube, das lag aber einfach daran, weil das einfach auch echt krass war, was sie da geleistet hat. Wenn
du 2:33 Marathon rennst, dann hast du alles rausgeholt. Da kannst du auch krank werden.
Ja, total. Und nee, was ich sagen wollte ist, man kann ja noch die beste Vorbereitung haben, 12 Stunden vorm Start bist du so klein und denkst auf einmal, nee, ich kann das gar nicht, wie soll ich 42,15 Kilometer durchlaufen? Und da haben wir dann halt nochmal darüber geredet, ob sie jetzt das wirklich anlaufen soll, was sie anlaufen will, weil ursprünglich war das Ziel, dass sie unter 2:40 läuft. Tabea ist vor einem Jahr, ist sie zu mir gekommen, hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, sie zu trainieren. Man muss dazu sagen, dass sie ein Riesentalent auf der Mittelstrecke war vom DLV und dann aber relativ früh schon aufgehört hat, weil sie Motivations war irgendwie viel, hat sich unter Druck setzen lassen, Probleme auch mit dem Heimtrainer gehabt und so. Ich glaube, das ist so dieser Klassiker. Da findest du wahrscheinlich in Deutschland zig Geschichten, wo Jugendliche extrem
zu viel waren oder sonst was.
Ja, genau. Genau, und sie ist schon auch einfach ein krass sportlicher Typ. Also sie konnte super Tennis spielen und das ist jetzt nicht so die klassische Ausdauersportlerin, die über einen Fuß stolpert, wenn sie mal einen Ball in der Hand hat, sondern das ist einfach ein Sporttalent und auch so eine total coole Persönlichkeit. Also ein bisschen, ich nenne sie immer verrückte Nudel, durchgeknallter Vogel. Ich habe sie im Trainingslager kennengelernt, als ich für Pro-Training-Tours ein Camp gemacht habe und da war sie als Guide dabei. Ich wusste immer, dass sie irgendwie eine talentierte Läuferin ist und sie kommt halt auch aus Hamburg und da war sie dann halt dabei und ist halt einfach eine coole Socke. Also die hat halt auch einfach eine coole Art und macht halt Spaß, mit ihr zusammen zu sein und ist so ein Typ, der halt auch auf die Trainierenden super eingehen kann und man hat immer gedacht, was ist eigentlich mit der los, dass sie nicht schneller läuft, aber wie gesagt, sie hat dann irgendwie in der Ausbildung, sie ist bei der Polizei, hat sie dann auch irgendwie so ein bisschen die Motivation am Laufen verloren und war halt immer irgendwie so das ewige Talent, was aber halt dann nur noch aus Hobby gelaufen ist. Und dann ist sie letztes Jahr in Barcelona ihren ersten Marathon gelaufen, hat halt gedacht, ach komm, ich lauf jetzt einfach mal einen Marathon. Und ist in dem Sommer letzten Jahres die 10 Kilometer in 37 Minuten gerannt. Also so weit war sie eigentlich von der Topleistung weg, ohne jetzt eine 37 auf 10 zu schmälern. Aber
als Frau.
Genau, sie ist jetzt den Marathon in Valencia schneller
im Split gelaufen. Auch die 37 als Frau mal einordnen. Also da gibt's jetzt auch nicht Tausende in Deutschland wahrscheinlich.
Deswegen habe ich ja ganz bewusst gesagt, ich möchte jetzt nicht die Zeit irgendwie runterbringen, aber für jemanden,
dass wir das hier klarstellen.
Genau, der halt ein Jahr später über 10 Kilometer dann eine 36:30 durchläuft, ist natürlich eine 37 jetzt nicht beeindruckend schnell. Das wollte ich damit sagen.
Ja.
Und dann hat sie halt gesagt, sie läuft ihren ersten Marathon und ist dann in Barcelona eine 2:49 gelaufen, was ja auch schon mega stark ist, was aber zu der 37 ganz gut passt. Und da hat sie halt gedacht, oh, irgendwie Marathon, das fand ich jetzt ganz cool und war halt hier in Hamburg im Top-Running-Team, war da so, war okay mit der Betreuung, aber halt wollte irgendwie was anderes ausprobieren und hat dann halt an unser gemeinsames Trainingslager, das ist auch schon ein paar Jahre her, gedacht, das war vor Corona. Und dann hat sie mich halt gefragt, ob ich Bock hätte, sie zu trainieren. Und das war für mich natürlich schon, weil Laufen ist ja so ein bisschen neben Triathlon mein Steckenpferd oder so die Disziplin von den dreien, wo ich sagen würde, da habe ich das meiste Know-how. Und dann, das hat mich natürlich schon auch gereizt. So. Und dann haben wir gesagt, ja, also ich denke mal, dass wir es schon schaffen. Ich habe dann geguckt, was sie vorher trainiert hat, dass wir es schon schaffen, so unter 2:40 zu kommen, weil sie ist halt wirklich einfach noch nicht viel gelaufen. Und dann ist sie in Hamburg beim Marathon, das waren dann relativ schwierige Bedingungen, also es war sehr, sehr windig und sie musste die letzten 8 Kilometer, glaube ich, komplett alleine laufen, weil die Hasen hops gegangen sind oder die Leute, die halt so schnell laufen. Und da ist sie dann mit 2:40, 2:52 oder so gerannt und hatte aber 2 Gehpausen, weil sie Seitenstiche hatte. Das ist auch ganz interessant. Und dann haben wir halt analysiert, woran lag das, und hat halt zu wenig getrunken, es war halt auch relativ warm und hat halt vor allem auch zu wenig Carbs zu sich genommen. Da haben wir jetzt halt so den Fokus drauf gelegt. Und sie war auch schon in Valencia angemeldet und das Ziel war halt ganz klar, okay, die 2:40, die knacken wir in Valencia, weil Valencia auch einfach sehr, sehr, sehr schnell ist. Das hat das Wochenende auch wieder gezeigt. Und dann haben wir aber nach Hamburg, hat Tabea relativ viele Rennen gemacht. Also ihr Traum war es immer mal in Berlin im Stadion zu laufen, das war so ihr Jugendtraum. Und dann hat sie sich für die 5000 Meter qualifiziert und ist auch Sechste geworden. Die Zeit war jetzt gar nicht so schnell, ich glaube es war eine 16:20, es war aber auch ein taktisches Rennen. Aber für sie hat sich halt ein Traum erfüllt, mega, im Olympiastadion ins Finale zu rennen. Das war auch geil. Mega.
Deutsche Meisterschaft.
Absolut. Voll. Total. So, und da muss ich dann auch mir das aber auch ankreiden, weil diese Belastung, die konnte ich relativ schlecht einschätzen. Das war so ein Monat, glaube ich, nach dem Hamburg-Marathon. Wo sie musste ja erst die Norm laufen und im ersten Versuch hat das auch nicht geklappt. Da musste sie sich dann im zweiten Versuch für die deutsche Meisterschaft qualifizieren. Dann war die deutsche Meisterschaft, das war dann das dritte Rennen innerhalb kürzester Zeit über diese 5000 Meter. Und da haben wir dann natürlich schon auch intensiver trainiert, als wir es vor dem Marathon gemacht haben, also höhere Geschwindigkeiten trainiert. Und ich glaube, da ist sie auch so ein bisschen, das war ein bisschen viel. Das konnte ich schwer einschätzen, weil ich halt die Belastung eines 5000 Meter Laufs nicht kannte, als aus Trainersicht. Und das würde ich jetzt im Nachhinein auch so nicht mehr machen lassen. Also da würde ich sagen, nee, wenn wir es machen, versuchen wir einen Versuch. Und danach lassen wir es bleiben, weil da ist sie dann so ein bisschen ausgebrannt. Ich glaube, das war dann im Juli, Anfang Juli. Und da war sie dann im Juli, war sie echt müde. Da mussten wir dann aufpassen und da mussten wir dann so runterfahren. Und das war dann auch wieder das, wo ich am Wochenende viel drüber nachgedacht habe. So dieses den Athleten sehen oder mit dem Athleten sprechen, zu merken, ist er jetzt müde? Okay, wir nehmen so ein bisschen raus, was ihr das Trainerbusiness dann eigentlich ausmacht und wo du auch als Trainer unheimlich viel vom Athleten lernen kannst. Und wo wir einfach, sie kennt sich halt mittlerweile.
Sorry, wo ich da reingehe, wo du dann ja aber auch wieder, das finde ich ganz interessant, was du eben gesagt hast, wo du wieder beim Punkt bist, wann bist du auch als Coach voll und wie viele Athleten kannst du handeln, wo es ja gar nicht darum geht, wie viele Leuten kann ich in der Woche einen Trainingsplan schreiben, sondern es geht ja auch dann, wenn es wirklich um Leistung geht, genau darum, ne, dass du auch wirklich das Feedback vom Athleten bekommst und auch dann entsprechend die Zeit überhaupt dafür hast. Wenn du jetzt irgendwie 70 Athleten hast, dann kannst du dich ja gar nicht so um die Athleten kümmern, ist der jetzt drüber oder nicht. Das kriegst du überhaupt gar nicht auf die Kette.
Genau. Und halt okay, auch einordnen spannend. Für dich, ne? Also auch für dich einordnen, ist es jetzt, weil sie in der Situation zu weich ist oder sich anstellt oder was auch immer, oder ist sie einfach wirklich müde? So, und da habe ich halt einfach Tabea vertraut und habe halt einfach gedacht, nee, die ist jetzt auch müde und die Trainingsleistungen haben es auch gezeigt. Im Nachhinein kam dann auch, dass der Eisenwert total unten war und sowas alles. Also da kamen viele Sachen zusammen, aber es hat halt einfach funktioniert und das ist auch wieder das, was auch so ein bisschen am Wochenende bei der B-Lizenz kam, dass du auch als Trainer immer ein gutes Team um dich rum brauchst. Also du musst dann halt auch einfach Ärzte haben, denen du vertrauen kannst, dass sie halt einen Eisenwert gut interpretieren können und auch das richtige Blutbild nehmen und sowas. Das kann ja auch nicht jeder Arzt. Du kannst ja nicht so jedem Hausarzt sagen, also hier, machen Sie mal ein Blutbild und dann kriegst du den richtigen Wert. Und da bin ich halt auch so, dass ich mich da auch nicht einmische. Dafür sind Ärzte da und die sollen das dann entsprechend analysieren. Und sie hat halt das Glück, dass sie in Niedersachsen bei einer Fortbildung war, da halt am Stützpunkt ein Blutbild hat machen lassen und da haben sie halt festgestellt, dass der Eisenwert auch ein bisschen runter war. Mhm. So, also da waren halt auch Indikatoren, die es auch erleichtert haben zu sagen, okay, wir nehmen jetzt wirklich ein bisschen raus. Und da war sie dann halt schon so auch so ein bisschen platt im August und dann hat sie sich aber einen Traum erfüllt und sie war damals im Juniorenkader viel in Flagstaff und sie wollte halt gerne wieder mal ins Höhentrainingslager und dann hat sie im August, September hat sie dann ein Höhentrainingslager in Flagstaff gemacht. Das haben wir dann extra so getimed, dass sie rechtzeitig vor Valencia runterkommt, dass wir auch so ein bisschen gucken können, wie funktioniert das Ganze und haben das ausgelegt auf den Halbmarathon in Valencia, der vor 6 Wochen war. Und da ist sie zwar gut gelaufen, aber jetzt nicht richtig gut. Sie ist eine 1:15 gelaufen. So, das war jetzt schon ein Indikator, dass das mit 2:39, 2:38 klappen würde. Aber es war jetzt auch nicht so, dass wir gesagt haben, wir gehen die 2:35 an. Also sie ist vor Hamburg ist sie eine 1:14 gelaufen in Hannover. Also da war sie schneller. Und im Grunde genommen wollten wir jetzt natürlich weiter sein. Aber wir haben halt gemerkt, das Höhentrainingslager hat funktioniert. Und dann haben halt die letzten 6 Wochen, die liefen halt wie geschnitten Brot. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht, auch als Trainer, weil du halt einfach gesehen hast, sie ist jede Woche irgendwie, ich glaube, die Marathonläufer lachen jetzt, aber sie ist jede Woche 100 Kilometer gelaufen und dann sogar mal 110 Kilometer gelaufen. Also die längste Woche waren wirklich 115 Kilometer, was für einen Marathonläufer überhaupt nicht viel ist. Das war die Max-Woche. Und wir haben auch mal geguckt, jetzt in den vergangenen, oder ich habe geguckt, in den vergangenen 12 Monaten ist sie im Schnitt und ich habe die 48 Wochen gerechnet, also ich habe Tapering-Wochen und Ruhewochen rausgerechnet, ist sie im Schnitt von 85 Kilometer gelaufen und das ist wirklich nicht viel.
Also die wie ein Profi-Triathlet halt. Aber man auch genau. Da ist ja auch wieder das Spannende, darf man auch nicht vergessen, wenn sie dann noch arbeitet als Polizistin, ist das ja dann auch wieder noch eine höhere Belastung, als wenn du jetzt sagst, du hast einen Profiläufer, der nur Marathon läuft und der läuft 230 Kilometer oder 200 Kilometer die Woche, ist es ja trotzdem was anderes, wenn der sonst auf der Couch liegt, als wenn sie auf der Arbeit ist und halt vorher oder nachher läuft und Polizistin ist ja dann manchmal auch nicht nur vorm Schreibtisch sitzen.
Dann, gar nicht. Und sie ist jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie Support hat, ne? Weil oft heißt es ja so, ist Beamtin und gar nicht. Also sie hat wirklich einen ganz, ganz normalen Schichtdienst und hat jetzt keine Nachtschichten, das hilft, aber es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie nur eine 3-Tages-Woche hat oder so, überhaupt gar nicht. Also
da muss man ja auch gucken, geht überhaupt mehr, ne?
Ich wollte gerade sagen, und du musst natürlich auch gucken, wo kommt sie her? Weißt du, so, ich kann sie jetzt ja nicht, kann ja jetzt nicht ihren Umfang verdoppeln oder 33%, ein Drittel raufhauen oder so. Das geht natürlich nicht, aber es hat mich trotzdem beeindruckt zu sehen, mit wie wenig Kilometern sie nachher so schnell gelaufen ist, weil das natürlich relativ einfach ist. Du machst eine ganz konservative Umfangsteigerung, ohne da jetzt irgendwie ein Risiko einzugehen. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann groß, dass da was passiert im positiven Sinne. So, und die letzten 6 Wochen, deswegen bin ich ja drauf gekommen, da lief es halt echt cool. Da hast du halt auch gemerkt, dieser Höheneffekt und genau das, was du angesprochen hast, auch dieses in Flagstaff 3,5 Wochen lang sich nur aufs Laufen konzentrieren. Also da konnten wir dann 2 Einheiten am Tag machen. Da konnte sie zwischendurch einfach auf der Couch sitzen oder im Café sitzen und halt einfach ein Profileben leben für 4 Wochen.
Ja.
Und da habe ich dann schon auch gemerkt, weil da so war ja die Eingangsfrage, habe ich damit gerechnet? Und da habe ich schon gemerkt, ey, die Splits, die sie hier im Training gerade läuft, und jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin großer Fan von Zielgeschwindigkeit, von Race Pace, weißt du selber auch.
Ja,
das deutet,
ich
das
mit,
deutet
ich
darauf
hin. Mitbekommen, 1-2 Mal, also.
Das deutet darauf hin, dass die deutlich unter 2:40 laufen kann. So, und dann habe ich nochmal eine Trainingsform verändert, also habe dann auch nochmal ein neues Intervall reingenommen, 2 Wochen vorher. Und da ist sie hier in Hamburg im Schneeregen alleine halt echt einen richtig schnellen 34er gelaufen mit 24 Kilometer Zielgeschwindigkeit. Und nach dem Ding war mir klar, wir gehen nicht die 2:40 an, wir gehen die 2:35 an. Weil du ja gesagt hast, habe ich damit gerechnet. Und ich habe ihr wirklich am Abend vorher nach diesem Telefonat, also wir haben Telefonat und dann war das so dieses, meinst du echt, ich kann eine 3:40 anlaufen pro Kilometer? Ich so, Tabea, so, und dann haben wir halt darüber gesprochen und ich war mir 100%ig sicher. Und dann habe ich ihr am Abend vorher eine WhatsApp geschickt Und sie ist halt, weil sie halt so eine coole Socke ist, sie hat so ein T-Shirt, ich nenne sie immer nur T-Man, weil sie heißt ja der BRT-Mann, auf Englisch The Man, deswegen T-Man, das ist halt auch ganz cool, oder T. Und wie jeder Läufer sind wir beide große Fans von Steve Prefontaine und der hat ja damals dieses T-Shirt gehabt, Stop Pre, weil ja, die ist, weiß nicht, ob du das kennst, aber das würde jetzt zu weit abschweichen.
Ja, ja, klar.
Er durfte dann ja nicht mehr Olympische Spiele wegen Profi, bla bla bla. Auf jeden Fall hat T-Man ein T-Shirt Stop T. So, und dann habe ich hier halt so eine Fotokollage gemacht mit Steve Prefontaine und habe ihr in die Mitte eine 2:34:12 reingeschrieben. So, das war dann halt meine Predicted Finish Time und sie ist halt tatsächlich 21 Sekunden schneller gelaufen als das, was ich gedacht habe. Und die 2:34:12 war halt schon so, wo ich gedacht habe, boah, das wäre schon fett, wenn die auch noch deutlich unter 2:35 läuft. Und das Interessante war, dass der Tracker nicht funktioniert hat vom Valencia-Marathon. Also ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung,
nur
was sie läuft.
Dann.
Nur Zielzeit. Und ich war zu dem Zeitpunkt des Zieleinlaufes, waren wir das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf einem Konzert in der Elfi war. Das war so ein Kinderkonzert, wo wir mit unserem Sohn waren. Das heißt, ich konnte jetzt auch nicht telefonieren. Ich hatte jetzt keinen Bock da und ich wollte eigentlich auch nicht unbedingt in der Elfi dann mein Telefon rausholen und immer das alle angucken. Und dann war wirklich, glaube
ich, also war es mein Glück, dass der Tracker nicht funktioniert hat und du nicht die ganze Zeit nur an dem Handy gehangen hast. Weil
dann
hättest du gesehen bei Kilometer 30, dass die auf was
ich hätte rausgehen
ist,
müssen.
Dann hättest
ich
du
hätte
nur noch am Handy gehangen.
Du kennst mich
ja,
zu gut.
Ja,
das hätte nicht funktioniert. Nee, Gott sei Dank war es wirklich so. Ich glaube, 5 Minuten vor Konzertbeginn kam dann auf Training Peaks die Notification, Tabea finished her run, also hat ihr Trainings, und dann habe ich geguckt und dann stand da, glaube ich, 2:33:54 oder so. Und ich dachte, ey, das kann doch nicht wahr sein. Und dann kam natürlich gleich danach der Anruf und ich weggedrückt und ich so, Teammate, ich kann nicht telefonieren, hast du das gerade wirklich gemacht? Und dann kam also WhatsApp, ey, ich bin hier gerade nur am Heulen und 2:33:51. Und mit diesem Wissen bin ich halt in dieses Konzert gegangen und saß dann da. Es hat mega Spaß gemacht, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war nicht 100% beim Konzert dabei. Sondern
es sei dir verziehen, ich kann es absolut nachvollziehen, dass du da die ganze Zeit was anderes im Kopf hast und da dachtest, kann ich mich jetzt hier raussneaken, kurz Tabea anrufen, um rauszufinden, wie es jetzt war. Da willst du ja auch, also boah, das ist ja fast schon Folter. Du gehst in so ein Konzert und kriegst kurz vorher die Info und willst eigentlich nur wissen und bist selber hyped und willst wissen, wie geil, und gib mir die Infos und sag mir, wie es war und wie fühlst du dich, und du sitzt und weißt, ich sitze jetzt hier eine Stunde, anderthalb Stunden und kann nichts machen.
Nee, es wäre viel schlimmer gewesen, wenn ich das nicht gewusst hätte. Also wenn ich das nicht gewusst hätte, da hätte ich mich überhaupt gar nicht konzentrieren können. Also das war schon wirklich so deutlich besser. Und das war natürlich schon, weil du das ja gefragt hast, ja, das ist schon, also sie ist jetzt wirklich auf Platz 8 der DLV-Bestenliste.
Wahnsinn.
Und
richtig
das
geil.
Das sind schon Bereiche, das hat mich dann auch für sie total gefreut, weil am Montag war dann in der Runners World, das sind dann ja immer so diese Kleinigkeiten, da war sie dann der Monday Motivator von der Runners World, wo dann halt auch geschrieben wurde, dass sie halt als vollberufstätige Hobbyläuferin in Anführungsstrichen, was sie aber tatsächlich faktisch auch wirklich ist, einen guten Hobbyläufer würde jetzt vielleicht kein 4-wöchiges Höhentrainingslager in Flagstaff nehmen, aber
ja, das, naja gut, gibt es ja im Triathlon auch genug, die dann zweimal im Jahr ins Trainingslager fahren. Also ich glaube, wenn es dir das wert ist und du da Bock drauf hast, dann kann, also ist ja de facto Vollzeit, und die hat halt auf den Urlaub verzichtet und dafür ein Trainingslager gemacht. Fertig.
Nein, voll. Ich meine, viel Geld investiert, Gott sei Dank auch wurde das vom Sponsor übernommen. So, auch da nochmal großes Dankeschön. Wie du halt sagst, und es ist ja auch wirklich Hobbysport. Also ich meine, sie arbeitet halt voll und macht das vor der Arbeit, nach der Arbeit, und das ist auch für mich auch echt eine Herausforderung, weil ich dann halt auch so denke, ey, ich kann jetzt nicht sie irgendwie morgens Intervalle laufen lassen und abends dann nochmal eine Nachbereitung, weil sie halt morgens dann von 6 bis 7 laufen müsste. Das heißt, ich mache dann morgens irgendwie eine kleine Vorbereitung und mache abends die Intervalle. Andersrum hätte ich das Gefühl, es wäre irgendwie besser. Oder lasse ich vielleicht sogar zweimal am Tag was Intensives trainieren am Anaerobic Day, was auch Sinn macht. Aber das kann ich natürlich nicht machen lassen. Ich kann die nicht morgens intensiv trainieren lassen, dann sitzt sie in der Wache den ganzen Tag um Schreibtisch und abends wieder intensiv. Das funktioniert halt nicht so. Das heißt, man hat echt noch so viele Möglichkeiten. Und das ist halt aus Trainersicht, so sind wir ja darauf gekommen. Boah, das macht brutal Spaß. Also es ist wirklich, wirklich cool. Und das ist dann auch wieder so dieses, wo du halt merkst, Und da schließt sich dann irgendwie auch so der Kreis zur B-Lizenz-Fortbildung. Das hat halt so viel mit Passion zu tun und du machst das jetzt nicht des Geldes wegen. Also wenn du reich werden willst, dann suchst du dir einen anderen Job aus.
Ich finde das Ganze, also einmal das so von Coach-Seite, aber auch so aus Athletenseite, ich finde es absolut beeindruckend, wenn du, klar, super Talent und auch schon Kader gewesen früher und sowas, aber da dann halt vielleicht zu viel gepusht worden, zu viel unter Druck, den Spaß verloren an der Sache. Wenn du dann überlegst, ey, das ist jetzt ein Jahr, hast du gesagt, arbeitet ihr zusammen. Und wenn du überlegst, dann ist sie vielleicht, ich weiß nicht, wie viel sie vorher gelaufen ist, immer am Umfang, aber ja, dann auch nicht mehr als wahrscheinlich 60, 70 Kilometer die Woche. Und dann knallt die da so ein Ding hin und ist achtbeste Deutsche auf dem Marathon. Da musst du dir ja schon überlegen, irgendwie ist ja dann, also redet man ja oft drüber und ist vielleicht auch nochmal eine weitergehende Folge, so mit Kadersystem und sonst was. Klar ist das nicht immer für jeden und auch bei den Norwegern sind nur zwei kleben geblieben oder vielleicht noch ein dritter mit dem Kasper Stornes. Das sind immer nur wenige, aber trotzdem gibt's ja da draußen noch viel mehr Talente, die dann irgendwie aufhören im jugendlichen Alter oder sowas, weil zu viel Druck da ist oder der Spaß verloren geht oder sonst was. Und für mich ist das so dieses geile Ding, was ich ja jetzt auch voll gemerkt habe, dass durch diesen Druck, den wir uns selber auferlegt haben, mit Rot, mit dem Project letztes Jahr, jetzt irgendwie alles zu machen, was ein Profi macht, und ich will jedes Training, was Nils mir aufschreibt, auch so durchziehen, dass man da, und das war auch bei mir dann am Ende so, dass ich sag, da war nicht mehr nur Spaß dabei, und ich brauchte dann auch nach Rot mal so ein bisschen Abstand und habe halt auch ja fast gar keinen Sport gemacht, sondern einfach mal mich anderen Dingen gewidmet, kann man dann auch nochmal vielleicht in der nächsten Episode besprechen. Und habe dann meine Zeit bei Pushing Limits wieder reingesteckt und gut, musste ich dann auch, weil Veränderungen anstanden, aber trotzdem hatte ich dann auch nicht das Gefühl, ich habe jetzt Bock auf Sport oder ich will jetzt irgendwie Sport machen, und merke halt jetzt wieder so durch diese Mittwochs-Rides, die gestern Abend waren, wo dann auch wieder Intervalle und sowas drin sind, wo ich dann wieder eine realistische Schwelle eingestellt habe durch den FDP-Test. Letzte war ich so, ich habe jetzt schon geguckt, ich habe erst gedacht, ich fahre nur die Mittwochssachen, aber seit gestern Abend habe ich mir den Trainingsplan, den du geschrieben hast, reingeladen und überlege, ob ich das Ding jetzt durchziehe und einfach fahre, weil ich merke, ich kriege wieder Bock auf die Sache und mache halt das in dem Umfang, wie ich halt Spaß dran habe. Und das finde ich auch ganz interessant. Vielleicht ist ja auch, wenn eine Tabea dann jetzt 150 oder 180 Kilometer die Woche laufen lässt, dass die dann auch wieder sagt, so, boah, weißt du was, kickt mich gar nicht mehr und ist mir dann viel zu viel, sondern diese 100 Kilometer ist vielleicht auch genau das Richtige, mit dann nochmal ein Höhentrainingslager um 4 Wochen Fokus und Vollgas, und vielleicht bringt die damit die besten Leistungen, die sie bringen kann. So, das finde ich halt ein ganz, ganz, ganz interessantes Thema, dass auch da wieder, ne, nicht nur mit Coach müde oder sonst was, sondern auch Coach-Athlet die Verbindung oder generell als Athlet auch eine ehrliche Reflexion an sich selber, immer sich zu hinterfragen, ist das das, was ich will, und macht mir das Spaß, oder mache ich das jetzt, weil ich eine Erwartung habe, ein Coach oder wer anders eine Erwartung, und ich glaube, wenn du das machst und diesen Spaß wieder gewinnst, und klar ist das nicht jede Session, aber ich sag mal, in einem Trainingsblock von 3 oder 4 Wochen, wenn du da 90% der Einheiten keinen Bock hattest, dann machst du irgendwas falsch und dann geht das auf lange Sicht nicht. Und das Thema ist super, super interessant, was bei mir was wir im Project ja auch am Ende mal so ein bisschen besprochen haben, aber was jetzt auch erst bei mir durch sowas, was du jetzt wieder erzählst oder mehrere Einflüsse von außen oder auch mal Fragen, die jetzt dann kommen, ey Nick, was nächstes Jahr, Project 2.0, wo ich ganz klar sagen kann, auf gar keinen Fall. Also ich habe vielleicht Bock, auf jeden Fall nochmal wieder eine Langdistanz zu machen oder in Rot zu starten oder sonst was, aber dann würde ich es unterm Radar machen. Also ich würde dann nicht irgendwie alle Leute sagen, hier, ich mache jetzt nochmal Profi und jede Woche zeige ich mein Training und ich mache jetzt irgendwie alles, sondern ich würde auch auf jeden Fall wieder mit dir als Coach arbeiten, weil das war richtig geil, aber dann diese Erwartungshaltung, die von außen hinkommt, also die würde ich versuchen wegzunehmen, um mir den Spaß zu erhalten am Sport, dass nicht erwartet wird, ja komm, jetzt musst du durchziehen, du hast gesagt, du machst ja jetzt alles bis Rot, jetzt mach's auch, sondern ja, wenn ich dann mal eine Woche keinen Bock habe, dann sage ich, ey Nils, die Woche ist jetzt irgendwie Arbeit oder ich habe überhaupt keinen Bock, lass mal noch 2 Ruhewochen machen und dann machen wir weiter, ob ich jetzt 10 Minuten schneller oder langsamer bin in Rot, ist doch total egal, und wahrscheinlich am Ende bist du trotzdem immer besser dann, wenn du den Spaß hast. Also vor allen Dingen über Jahre. Weil bei mir war jetzt, glaube ich, schon, dass ich das Maximalste, was drin war, auch rausgekitzelt habe in Rot. Aber es war ja nicht sustainable. Also nächstes Jahr, wie ich gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock mehr, das zu machen.
Nee, also Also ich glaube, also logischerweise hast du nicht das Maximalste rausgekitzelt. Was?
Warte, ja, kannst du fort? Du kannst sofort. Ich meine, das Maximale, was ich an Training hinbekommen habe, und man muss ja auch sehen, ich kam ja von 7-8 Stunden die Woche.
Genau, ich dachte, du meinst das jetzt wirklich das Maximalste, was du an leistungstechnisch auf der Langdistanz hättest rausholen
Nein,
können.
Nein, dafür brauche ich 3-4 Jahre. Mhm. Das ist auch genau. Das haben wir ja in dem Video ist das ja auch drin. Trainingswochenende in Hamburg mit Fritz und Ruben, wo wir auf dem Balkon am Ende sitzen und Fritz ja auch genau das sagt. Ey Nick, dass du diese Session jetzt abbrechen musst beim Laufen. Vor 3 Jahren ging es mir genauso und Nils hat mir auch immer gesagt, ja Fritz, das geht nicht ein Jahr, gib mir 3 Jahre. Ja, und jetzt ist er da, wo er ist. Ne? Und das ist halt dieses Ausdauersport. Das geht halt nicht in einem, habe ich ja dann jetzt auch gemerkt, in 3-4 Jahren kannst du richtig viel erreichen, aber dein Leistungsmaximum auf gar keinen Fall. Ich meinte jetzt diesen Zeitraum, den ich hatte von August bis Juli, da haben wir beide zusammen das Maximale, was bei mir im Körper drin war, rausgeholt. Da bin ich mir relativ sicher.
Ja, definitiv. Ja, ich glaube gar nicht, körperlich glaube ich nicht. Ich glaube vor allem, das hast du ja gesagt, geistig, mental. Also psychisch gesehen, weil du halt einfach gemerkt hast, dir reicht es halt nicht, diesen hundertprozentigen Fokus auf den Sport. Und es wird für dich dann einfach auch ein Problem. So. Und dieser Spaß, und das ist auch bei Tabea jetzt die Herausforderung, wie schaffen wir das, dass sie den Spaß nicht verliert, weil sie ist halt absolut freudebetrieben und die hatte eine Leichtigkeit, auch ihr könnt mal gucken, bei Instagram, da hat sie das ganz cool beschrieben, die ist halt richtig in so einen Flow reingekommen und wenn du diesen Rennbericht liest, dann denkst du so, boah, das will ich auch mal erleben und das zu wiederholen, das wird halt auch echt eine Herausforderung werden. Ich meine, das war halt erst ihr dritter Marathon, das darf man auch nicht vergessen, aber der Schlüssel des Erfolges ist jetzt natürlich, dass sie die Freude behält und dass sie halt mehr trainiert, minimal mehr oder minimal härter oder jetzt optimalerweise vielleicht eine Höhenkette macht oder was auch immer. Da gibt's ja ganz, ganz viele Ansätze. Aber dass sie das alles mit einer Freude und mit einem Spaß macht. So. Und das muss der Vordergrund sein. Das ist aber auch bei den Top-Athleten immer noch der Vordergrund und
spannend. Aber das ist ja genau
Treiber,
das.
Bei
mir ist jetzt genau das Ding so, hatten wir ja letztes Mal auch mit diesem Dopaminausschüttung und mit dem Podcast, wo ja auch super viel Feedback zu kam und wo wir auch mit einer Psychologin nochmal unbedingt reden wollen und das auch immer noch bei uns auf dem Plan steht. Aber genau das ist ja das Ding. Wenn du jetzt so sagst, ja, wir machen jetzt weiter und gucken, dass der Spaß erhalten wird, voll geil und voll nachhaltig und dann vielleicht gibt's auch noch wieder ein Setback, aber dann wird auch eine bessere Leistung kommen. Bei mir war jetzt aber so, ah, 2:33, 2:33, geil. Ja, nächster Marathon muss dann unter 2:30 sein. Und zack, ist wieder der Druck da. Ne? Und das finde ich dieses spannende Ding einfach. Das ist das, was ich meine. Also bei mir war jetzt im Kopf, ja geil, da geht er jetzt auf jeden Fall beim nächsten unter 2:30. So, und da bin ich ja wahrscheinlich der Einzige, der das sagt. Und wahrscheinlich gibt es in ihrem Umfeld auch Leute, die sagen, ja, den nächsten machst du dann jetzt unter 2:30. Und sofort hast du ja wieder so ein bisschen auch extern eine Erwartungshaltung, die an dich rangetragen wird.
Ja, aber ich glaube, da ist dann, wie gesagt, wichtig, dass Trainer und Athletin eng zusammenarbeiten, weil das natürlich, klar, du kannst jetzt eine Hochrechnung machen, der erste war eine 2:49, dann 9 Minuten schneller,
ja,
jetzt 6
ja immer
Minuten
so
schneller, jetzt 3 Minuten, nein, jetzt 3 Minuten, also ich glaube eher, jetzt 3 Minuten schneller, dann wären wir bei einer 2:30:12, natürlich bitter, das wäre hart natürlich, 12 Sekunden oder 13 Sekunden,
ja,
und dann aber 1,5 Minuten, dann wären wir bei einer 2:28:20:30 und ich glaube, das ist dann auch langsam schon so Bereiche, ja, da kann man sich dann auch schon für große Rennen qualifizieren. Nein, das ist ja das Faszinierende an dem Sport, dass es so nicht funktioniert. Also das ist halt da kommt halt einfach unglaublich viel rein und die Frage ist ja nachher auch, wenn ich von 85 Kilometer hochgehe auf 100 pro Woche, kann sie das dann noch ab? Viele Sachen, aber das ist wie gesagt das, was das Spannende an der Geschichte ist. Trotz alledem muss einfach der Spaßfaktor, der muss da sein. In dem Moment, wo du, genau wie du sagst, wo du dich halt einfach bei 50% der Einheiten hinterfragst und sagst, boah, warum mache ich das Ganze jetzt? Dann macht das halt keinen Sinn. Da gibt's Strategien, wie man das hinbekommt und habe ich dir erzählt, Nick, wir sind da dran. Also ich glaube, das klappt auch, dass wir hier bald spannenden Gast begrüßen dürfen. Aber der Hauptgrund ist, und das ist irgendwie ganz cooler Abschluss, finde ich auch, wir quatschen schon wieder ganz schön lang, ist halt einfach, dass der Spaß an der Sache, der muss halt dran sein. Und das ist auch als Trainer in dem Moment, wo du halt von den Athleten die immer ein Up and Down haben, die immer Phasen haben, wo die irgendwie keine Lust haben oder wo es irgendwie ein bisschen zäher geht oder wo eine Verletzung dazwischen kommt oder was auch immer. Hawaii auf einmal nicht mehr Hawaii ist, sondern Nizza. Und da natürlich die Motivation nicht mehr ganz so groß ist. Aber
shiftet die Motivation halt auf den Spaß. Das ist der Folgentitel voll. Kam hier heute Nein, ganz voll. Am Ende. Ich habe ihn mir gerade notiert. Der Spaß muss da sein. Das Erfolgsrezept von Nils Görke.
Nee, das ist nicht von Nils Görke. Das ist von Spaßtrainer Nils Görke. Nee.
Das ist geil. Ich baue mal so cheesy Banner. Du willst Spaß im Training haben? Coaching-System Nils Görke. Der Spaß muss da sein. Dann kommt der Erfolg.
Wir trainieren nur aus Spaß, genau.
Ja, nein, finde ich einen schönen Abschluss für den Podcast hier. Du hast gesagt, wir quatschen schon sehr lange. Wir müssen noch das Intro wieder machen. Und an alle da draußen, die jetzt denken, oh, Hawaii, jetzt macht Iron Man keinen Spaß mehr. Ne? Denkt einfach dran, der Spaß muss da sein und dann geht auch Nizza. Oder?
Ausrufezeichen, schönes Wochenende. Also die Athleten von uns, die bereits für Hawaii qualifiziert sind, haben alle gesagt, ach cool, dann muss ich ja erst 24 wieder Gas geben. Von denen wird keiner nächstes. Von denen, also nee, Nizza geht nicht.
Sorry, jetzt haben wir schon, es wird immer länger, aber den muss ich noch kurz loswerden. Wir haben echt ein paar Leute geschrieben, gesagt haben, ey, ich bin noch nicht so lange im Sport und das mit dem Hawaii kann ich eh nicht verstehen. Da immer hinfliegen und sonst was, so für uns Europäer, Nizza viel geiler. Also mich kickt das schon, bei einer Weltmeisterschaft zu starten, mich dafür zu qualifizieren und ich muss dann gar nicht so weit reisen. A, umwelttechnisch geiler, B, kostentechnisch für mich viel geiler. Da kamen jetzt schon ein paar Zuschriften bei uns an.
Ja, also bis sie dann das erste Mal auf Hawaii sind und dann im Flieger zurücksitzen und sagen, ach komm, ja, war doch geiler.
Nils, der Spaß muss da sein. Ich lasse es so stehen und sag,
ja, absolut, gebe ich dir 100% recht, aber der ist auf Hawaii größer als in Nizza.
Okay.
Punkt das, aus, schönes das Wochenende.
Das hast du gut begründet, das lasse ich durchgehen. So, tschüss.
Tschüss.